Als ich das letzte Mal hier vorne war, haben wir angefangen mit einer Reihe über die vier Solas, die vier Alleins der Reformation. Das waren so die vier Schlagworte, die so die Grundlage bieten für das, was in der Reformationszeit damals als Neues, Wichtiges verstanden worden ist. Hier so mal so den Überblick, den ich das letzte Mal auch gebracht habe, wie das miteinander zusammenhängt. Wir haben die Gnade, wir haben den Glauben, wir haben Christus und wir haben die Schrift. Diese vier festen Fundamente, Eckpfeiler unseres Glaubens. Und wir haben uns das letzte Mal mit dem Glauben beschäftigt, unsere Antwort auf das, was Gott für uns getan hat. Und heute wollen wir die andere Seite, das ist eine Münze mit zwei Seiten, unsere Antwort auf das, was Gott getan hat. Aber wir wollen uns heute mit dem beschäftigen, was Gott für uns getan hat und immer noch tut. Und deshalb wollen wir uns heute mit der Gnade beschäftigen. Und ich habe mal so ein Zitat rausgesucht, das mir sehr gut gefällt. Es ist genau das, was mir, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, selbst in den Sinn gekommen ist. Und ich dachte, das passt sehr gut. Was ist Gnade? Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Das ist Gnade. Gott ist die Liebe. Und wie diese Liebe sichtbar und spürbar wird, das bezeichnen wir als Gnade. Und deshalb wollen wir uns heute mit dieser Gnade beschäftigen. Allein durch Gottes Gnade leben wir. Allein durch Gottes Gnade leben wir. Und ich denke, das passt auch wunderbar auch zu dem, was wir heute gehört haben, auch von 1000 plus. Dass jedes Leben ein Geschenk Gottes ist. Jedes Leben, das Leben, das es überhaupt gibt, ist ein Zeichen der Liebe und der Gnade Gottes. Und ich möchte anhand des Epheserbriefes, anhand von zwei Stellen, ein bisschen das Thema Gnade beleuchten. Die ersten zwei Kapitel des Epheserbriefes sind ein Monument der Gnade Gottes. Dort lesen wir so viel über Gottes Liebe zu uns und wie sie sich ausgedrückt hat. Und ich möchte zwei Abschnitte betrachten. Zuerst möchte ich aus Epheser 1 die Verse 3 bis 7 lesen. Und wer eine Bibel hat, den möchte ich einladen, mit aufzuschlagen. Wer keine hat, darf sich gerne hinten eine ausleihen. Epheser 1, die Verse 3 bis 7. Paulus schreibt dort: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich werde heute insgesamt vier Gedanken zum Thema Gnade präsentieren. Und hier finden wir den ersten Gedanken über die Gnade Gottes. Gottes Gnade begleitet uns von Anfang an. Das finden wir hier wieder. Gottes Gnade begleitet uns von Anfang an. Bevor es uns in unserer Gesamtheit überhaupt gegeben hat, war Gottes Gnade schon da. Paulus blickt hier in die Ewigkeit. Und wenn wir an Ewigkeit denken, dann denken wir meistens an die Ewigkeit, die vielleicht noch vor uns liegen wird. Was kommt nach mir? Was kommt nach dem Tod? Aber Paulus schaut hier zurück auf die Ewigkeit vor dem Leben, auf die Ewigkeit vor uns, bevor es überhaupt irgendetwas gegeben hat, was wir irgendwie wahrnehmen und erleben können. Und schon da war Gott. Und schon dort war Gottes Gnade und Liebe präsent, wie Paulus hier beschreibt. Wir sehen nur unser Gestern, unser Heute und unser Morgen, aber Gott hat eine ganz andere Perspektive. Und wenn wir uns diesen Abschnitt genauer anschauen würden, würden sicherlich einige Fragen auftauchen über diese Zusammenhänge. Wie kann das sein, dass Gott uns erwählt? Was hat das mit freien Willen? Und viele, viele Fragen, die dort auftauchen. Ich möchte darauf gar nicht näher eingehen, sondern ich möchte das zentrale Thema für unsere Predigt heute rausgreifen. Nämlich, dass Gottes Gnade und Gottes Liebe schon immer auf uns ausgerichtet gewesen ist. immer schon uns im Blick gehabt hat, bevor es dich überhaupt gegeben hat, war es Gottes Wunsch, dass du sein Freund sein darfst, dass du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Und es war schon immer sein Plan, alles Mögliche dafür zu tun, damit das möglich wird. Von Anfang an war es sein Wunsch, Gemeinschaft mit uns zu haben, und es war sein Ziel, alles dafür möglich zu machen. Und er hat von sich aus alles dafür möglich gemacht, hatte schon von vornherein diesen Blick auch auf seinen eigenen Beitrag dazu. Und diese Gnade Gottes, die angefangen hat, bevor es überhaupt irgendetwas gegeben hat, was wir uns vorstellen können, die begleitet uns dann auch seit der Erschaffung der Welt. Es ist Gottes Gnade, dass es überhaupt etwas gibt. Gott hätte das gar nicht machen brauchen, sich auf dieses Abenteuer Mensch einzulassen, auf dieses Abenteuer mit so einer widerspenstigen Kreatur, von der er wusste, dass sie ihn verletzen wird. Das hätte er gar nicht tun müssen. Aber es ist seine Gnade, dass er das getan hat, weil er mit uns diese Gemeinschaft haben möchte, weil er ein Gegenüber haben möchte, das auf ihn reagiert, das seine Liebe annehmen kann. Also es ist Gnade, dass es uns überhaupt gibt. Jedes einzelne Leben ist Gottes Geschenk an uns. Und dann, als der Mensch seine Widerspenstigkeit zeigt, indem er ungehorsam ist, begegnet uns auch wieder Gottes Gnade. Was hätte Gott machen können? Er hätte sagen können, Projekt gescheitert, wupp, alles weg. Wäre kein Problem für ihn gewesen. Er hat das Recht dazu. Er hat alles gemacht. Aber wir sehen, in dieser Situation, wo der Mensch Gott ungehorsam wird, schon einen ersten Ausblick auf Gottes Plan für den Menschen, auf Gottes Sicht, auf Gottes Gnade. Und zwar in 1. Mose 3, als der Mensch gescheitert ist, da sagt Gott zum Menschen, Feindschaft setze ich zur Schlange, die den Menschen verführt hat, sagte, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er, wer ist er? Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Das nennt man das Erstevangelium, das Brotevangelium. Dieser erste Ausblick darauf, dass Gott einen großen Plan hat, um den Menschen zurück zu ihm zu bringen. Hier ist die Rede davon, die Schlange ist der Teufel, der den Menschen versucht, ihn in Ungehorsam treibt. Und Gott macht deutlich, da wird einer kommen, der wird dir den Kopf zerbrechen. Und das ist der Ausblick auf Jesus, der am Kreuz den Teufel besiegt hat, der uns den Weg zu Gott zurückgezeigt hat. Und er wurde verletzt. Er ist gestorben, aber er hat trotzdem die Macht des Feindes besiegt. Und hier haben wir schon diese Ausblicke auf die Gnade Gottes, die den Menschen begleitet. Er hat den Menschen nicht vernichtet, sondern er hat ihnen eine Perspektive geschenkt, eine Rettungsperspektive. Dann sehen wir Noam und die Sintflut. Wir sehen Abraham, der aus einem fremden Volk herausgerufen wird. Wir sehen Mose. Wir sehen das Volk Israel. Wir sehen die ganze Geschichte im Alten Testament, wo Gott immer und immer wieder enttäuscht wird vom Menschen und dennoch am Menschen festhält. Gottes Gnade, die uns begleitet von Anfang an. Gott lässt sich nicht abhalten durch unser Versagen, uns doch immer wieder mit seiner Liebe zu begegnen. Und natürlich ist der Höhepunkt der Gnade, in Jesus zu finden. Diesen versprochenen Retter, der die Macht des Feindes brechen wird. Dort am Kreuz, als Jesus scheinbar am niedrigsten war, am tiefsten gefallen ist, das ist der Ausdruck der höchsten Gnade Gottes, dass Gott selbst in Jesus unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir freigesprochen werden, damit wir leben dürfen. Und wir leben immer noch in dieser Gnadenzeit, die durch Jesus angebrochen ist, dass wir aus Glauben freigesprochen werden, wie wir das letzte Mal gehört haben, dass wir aus Glauben heraus dieses Ja Gottes zu uns annehmen dürfen. Wir leben in Gnadenzeit, aber diese Gnadenzeit wird nicht ewig andauern. Und auch das sehen wir in der Schrift. Für dich persönlich wird sie nicht ewig andauern, weil jedem Menschen gesetzt ist, eines Tages zu sterben. Das ist der Lauf des Menschen. Ich weiß nicht, ob du überrascht bist davon, aber du wirst eines Tages sterben. Und für dich endet dann in diesem Moment Gnadenzeit, diese Chance, das Ja zu Gott auszusprechen. Das müssen wir so ehrlich sagen. Weil nach dem Tod stehst du dann vor Gott und er wird dich fragen, wie hast du zu mir gestanden, zu meiner Gnade, als du die Chance hattest, das anzunehmen? Und auch für die ganze Welt wird einmal diese Gnadenzeit zu Ende gehen, wenn Jesus wiederkommt und wenn die Möglichkeit zu Ende ist, Ja zu sagen. Und wenn beurteilt wird, wie man zu Gott gestanden hat. Gnadenzeit ist jetzt, aber du weißt nicht, wie lange sie dauern wird. Und deshalb ist jetzt deine Gelegenheit, dieses Ja zu Gott auszusprechen und diese Liebe Gottes anzunehmen, in dein Leben hineinzulassen. Nutze diese Gelegenheit und warte nicht, bis es zu spät ist. Das ist das Erste. Das andere lesen wir im nächsten Abschnitt aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Da sehen wir weiter, worum es in der Gnade Gottes geht. Paulus schreibt weiter: Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Zu ihnen gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben und waren von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Das Erste, was wir aus diesem Text mitnehmen können, ist: Gnade ist es, dass wir unsere Schuld annehmen dürfen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, als es um den Glauben ging, dass wir glauben müssen, dass wir Rettung brauchen. Dass wir in Schuld verstrickt sind, dass wir Schuld auf uns laden. Und Gnade ist es, dass wir unsere Schuld annehmen dürfen. Der Text zeigt es, wir sind hier bestimmt von egoistischen und selbstsüchtigen Wünschen und Gedanken. Wir haben uns selbst im Blick. Wir wollen was tun, wir wollen was haben, wir wollen was leisten, wir haben Ansprüche, wir haben Rechte, ich. Das ist die Schuld, in der wir verstrickt sind. Martin Luther redet von dem in sich selbst verkrümmten Menschen, der nur auf sich selbst fixiert ist, in krankhafter Art und Weise. Und das müssen wir vorgehalten bekommen, damit wir befreit werden aus dieser Selbstperspektive. Damit wir befreit werden von dieser Konzentrierung auf unsere eigene Wünsche, Begierden, dass wir nur noch uns selbst im Blick haben. Und Gott tut das durch sein Wort. Und es ist nicht leicht, wenn uns jemand etwas vorhält, was wir falsch gemacht haben. Das ist unangenehm. Das möchten wir nicht. Das piekst uns, wenn wir hören, dass wir schuldig geworden sind, dass wir jemanden verletzt haben, dass wir auf einem falschen Weg sind. Ist das denn ein Ausdruck von Liebe, wenn man uns das vorhält? Ist das nicht unbarmherzig, wenn man uns nur auf unsere Schwächen und Fehler hinweist? Was ist ein Ausdruck von Liebe? Ist es wirklich Liebe, wenn ich jemand anderem seine Fehler und seine Schuld verschweige? Ist das Liebe oder ist das Ignoranz? Oder ist es nicht eher doch Liebe, wenn wir dem anderen das offen sagen, dass er daraus lernen kann, dass er lernen kann, einen anderen Weg zu gehen, dass er lernen kann, über sich selbst nachzudenken, dass er sich selbst in Frage stellen kann? Natürlich macht hier auch der Ton die Musik, ganz klar. Mit Respekt und Liebe, aber offen zu sagen, wohin wir den anderen unterwegs sehen. Wir leben mit einer Generation, die werden die Millennials genannt. Also wenn du unter 30 bist, gehörst du dazu. Von dieser Generation sagt man, dass es eine Generation ist, die es nicht lernt, mit Kritik umzugehen. Das ist die Generation von Helikoptereltern, wo man selbst bis ins Studium von den Eltern noch in den Hörsaal begleitet wird. Wenn Lehrer Kinder kritisieren, die Eltern auf der Tür stehen, um die Lehrer fertig zu machen. Wo jede Kritik am Kind abgewiesen wird. Jedes Kind ist einmalig, ist besonders begabt, ist besonders toll und macht alles richtig. Eine Generation, die es nicht lernt, mit Kritik umzugehen. Ich habe Angst, wenn ich an diese Generation denke. Ich meine, das haben wir schon vor 3000 Jahren, hat schon Aristoteles über die Jugend geschimpft. Das ist immer auch ein Faktor, wie die Welt wird es überleben. Aber es ist ein Problem, das da entsteht. Dass Menschen nicht in der Lage sind zu hören, dass nicht alles perfekt und toll ist, was sie tun. Aber das ist eine wichtige Lernhilfe für unser Leben, dass wir das auch verstehen. Dass wir Fehler machen, dass nicht alles gut ist. Das ist wichtig für Beziehungen, zum Beispiel in Freundschaften, wenn Streit entsteht. Da gibt es zwei Schritte, um eine zerstörte Beziehung wieder herzustellen. Das eine ist Vergebung. Und das kann einseitig geschehen. Da muss der andere noch gar nichts eingesehen haben. Ich kann dem anderen vergeben, obwohl der gar nicht verstanden hat, dass er Vergebung braucht. Das ist ein erster wichtiger Schritt, damit ich überhaupt offen wieder bin für den anderen. Das ist Vergebung. Aber der zweite Schritt ist die Versöhnung. Und für die Versöhnung braucht es beide Seiten. Da muss ich auch auf eine Reaktion auf der anderen Seite treffen, dass sie verstanden hat, oh ja, hier habe ich Mist gebaut. Das tut mir leid. Erst dann ist Versöhnung wieder möglich. Das ist auch mit Jesus so. Vergeben hat er uns am Kreuz. Alles. Einseitig. Aber damit eine Versöhnung zu Gott geschehen kann, müssen wir verstanden haben, dass wir diese Vergebung brauchen. Und müssen das annehmen. Unsere eigene Schuld. Und so ist das in jeder anderen Beziehung auch. Und dafür ist wichtig, dass wir Selbstreflexion haben. Dass wir verstanden haben, dass Fehler geschehen. Dass nicht alles gut ist. Und Gott spricht offen und ehrlich mit uns über unsere Schuld, denn er ist ein guter Freund. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem Spieler und Trainer aus den USA. Echte Freunde sagen dir die Wahrheit, selbst wenn du willst, dass sie die Klappe halten. Echte Freunde sagen dir die Wahrheit, selbst wenn du willst, dass sie die Klappe halten. Gott ist dein Freund. Er möchte dein Freund sein. Und er sagt dir die Wahrheit, selbst wenn du manchmal möchtest, dass er die Klappe hält und dass er aufhört. Aber das tut er nicht, weil er dich liebt. Es ist ein Ausdruck seiner Gnade. Und wir lesen im ersten Johannesbrief darüber, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Keine Sünde, keine Schuld hat Platz, hat Raum in Gott. Und wer zu Gott kommen möchte, muss lernen, das auszuhalten, dass dort kein Platz ist für Schuld und Sünde. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Würde Gott schweigen über unsere Schuld, dann würde er uns jede Möglichkeit versperren, in seine Nähe zu kommen, seine Freunde zu werden. Weil dann würden wir in unserer Finsternis bleiben, getrennt vom Licht, wenn Gott schweigen würde. Und das tut er nicht, weil er uns liebt. Und weil das auch gilt. Gnade ist es, dass wir unsere Schuld abgeben dürfen. Gnade ist es, dass wir unsere Schuld abgeben dürfen. In Epheser 2 malte das vor. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Ich habe von 1. Johannes gesprochen, dort die Heiligkeit Gottes. Im gleichen Kapitel, nur einige Verse weiter, steht, wenn wir aber unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Gottes Heiligkeit lässt keinen Raum für Sünde in seiner Nähe. Aber Gottes Gnade schenkt dir die Freiheit der Vergebung, damit du wieder rein wirst, um in seiner Nähe da zu sein. Beides ist Gott. Und wir dürfen das niemals auseinanderbrechen. Gott öffnet uns nicht die Augen für unsere Schuld, damit wir unter dieser Last zusammenbrechen, sondern damit wir sie abgeben können. Das ist Gottes Weg für uns. Denn weil wir unsere Schuld sehen, können wir sie abgeben. Und würden wir sie ignorieren, dann wäre sie immer noch da. Sie wäre immer noch auf unserer Schulter. Sie würde immer noch auf uns herabdrücken. Sie würde uns zusammenbrechen lassen. Wie viele Menschen zerbrechen an ihren Lasten und Schulden und an ihren Fehlern im Leben, die sie mit sich herumschleppen, ohne dass sie sich dessen überhaupt bewusst sind, dass das im Hintergrund ist. Und ja, gerade auch beim Thema Abtreibung ist das ein enorm wichtiges Thema. Wo Frauen mit dieser Last ihr Leben lang durchs Leben gehen und daran zerbrechen und erst frei werden, wenn sie sich das bewusst machen. Und das abgeben können bei Gott und von dort Vergebung für ihre Schuld empfangen. Gott möchte nicht, dass wir unter der Last unserer Fehler und dass wir unter unseren Schulden im Leben zusammenbrechen. Dafür hat er uns nicht geschaffen, sondern er hat uns geschaffen, um ein Leben in Freiheit und in Frieden zu führen. Und er hat uns durch seine Gnade auch den Weg zu so einem Leben freigemacht. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, gib deine Lasten ab. Gib sie an den ab, der sie bereits mit sich ans Kreuz genommen hat. Im Kolosser lesen wir, dass Christus unseren Schuldschein mit sich ans Kreuz genommen hat, damit er dort mit ihm zusammen angenagelt wird. Deine Schulden, egal wie lang die Liste ist, hängen mit Jesus am Kreuz. Du musst das nicht mehr mit dir herumschleppen. Du darfst es abgeben und du darfst frei werden. Und dazu möchte ich ermutigen, dass du diese Gnade annimmst, dass du deine Schuld abgeben kannst. Und als letztes, Gottes Gnade ist innen größer als außen. Gottes Gnade ist innen größer als außen. Vers 10 aus Kapitel 2. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Gnade sieht von außen vielleicht, wenn man das nur so ganz simpel betrachtet, sehr klein aus. Oh ja, das ist einfach. Ich bekenne meine Schuld und Gott vergibt mir. Das ist ja so simpel. Und doch ist da so viel mehr dahinter, wenn wir uns richtig hineinbegeben, wenn wir verstehen, was es damit auf sich hat. Der Abschnitt über Gnade hier mündet in praktische Konsequenzen für unser Leben. Denn das Ziel von Gottes Gnade ist es, uns zu aktivieren und zu motivieren. Das ist nicht der Wunsch, dass wir passiv das annehmen und dann leben wir einfach so. Sondern dass da was geschieht, dass da was aktiviert wird, dass wir motiviert werden. Und wir hatten gestern hier eine Hochzeit. Die Stühle stehen ja noch da, ganz praktisch. Also falls jemand noch spontan heiraten möchte, ich habe noch meine ganzen Materialien da, können auch gerne noch eine Hochzeit hier durchführen. Wir hatten gestern hier eine Hochzeit von Renke und Sarah. Und ich hatte vor einigen Wochen die goldene Hochzeit von Lilo und Otto. Das ist eine schöne Spanne. So, ganz frisch. Na gut, die sind schon 3 Jahre verheiratet, Sarah und Renke, das ist eine andere Geschichte. Und 60 Jahre. 50, sorry, 50 Jahre. Ja, da bin ich ein bisschen voraus gewesen. Ehe sieht auch von außen klein aus, vielleicht. Da geben sich 2 Menschen das Eheversprechen, tragen das in Dokumente ein und damit hat sich's, oder? Das war's. Richtig? Lilo und Otto, wo seid ihr? Mehr ist das nicht. Ehe ist ja damit schon erledigt. Oder? Nee, ne? Mit dem Eheversprechen haben wir vielleicht in formeller Hinsicht alles erfüllt, was zur Ehe gehört. Wir haben uns das Ja-Wort gegeben, wir haben einen Rahmenvertrag damit geschlossen, dass wir uns gegenseitig Treue versprechen und. Aber wenn wir Ehe auf dieses Formale beschränken würden, dann wäre das zu wenig. Ehe ist auch innen größer als außen. So wie Gnade Gottes. Und was Ehe alles beinhaltet, wie groß Ehe sein kann, werden wir erst dann verstehen, wenn wir durch diese Tür hindurchgehen. Und wenn wir uns ganz darauf einlassen. Und so ist das auch mit der Gnade Gottes. Ich habe mal ein Bild mitgebracht aus einer Serie. Vielleicht kennen das einige. Ich möchte gar nicht groß auf die Serie eingehen. Es ist eine Telefonzelle. Ist eigentlich ein Raumschiff, das durch Raum und Zeit reist. Verkleidet als Telefonzelle. So sieht sie von außen aus, so sieht sie von innen aus. Von außen, von innen. Das Besondere an dieser Telefonzelle ist, dass sie von außen kleiner ist als von innen und innen größer als von außen. Das ist immer das, was in der Serie dann, wenn die Leute das erste Mal reinmarschieren, die gucken dann, gehen nochmal raus, schauen sie das an, gehen nochmal rein und stellen fest, irgendwas passt hier nicht. Das stimmt nicht zusammen. Und so ist das auch mit der Gnade. Wenn wir uns ganz auf sie einlassen, wenn wir durch diese Tür hindurch marschieren und nicht nur am Rand stehen bleiben, dann werden wir erfahren, wie tief und wie vielfältig die Gnade Gottes ist. Und ich möchte dich dazu ermutigen, diesen ganzen Schritt zu gehen. Nicht am Formellen hängen zu bleiben. Nicht zu sagen, ich habe jetzt meine Ewigkeit mit Gott, ich habe seine Gnade angenommen. Was will ich mehr? Was soll mich da noch erwarten? Sondern dass du diesen ganzen Weg mit Gott gehst und erfährst, wie tief die Gnade ist, die immer tiefer und tiefer wird, je mehr wir uns auf sie einlassen. Dass du ganz praktisch dein Leben in der Gnade Gottes gehst, so wie es hier steht, in den guten Werken, die ja auch schon für uns vorbereitet sind. Gott hat wieder alles gemacht. Aber wir müssen diesen Weg hineingehen. Wir müssen uns darauf einlassen, dass das die Gnade nicht nur bloße Theorie bleibt, sondern praktisch für unser Leben wird, dass wir nicht an der Oberfläche stehen bleiben. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Das bedeutet, da steckt Lebenssinn dahinter. Und ich finde es so traurig, dass viele Christen diese ganze Tiefe der Gnade gar nicht annehmen und damit sich auch den Weg dazu versperren, die Tiefe des Lebenssinns für sich zu entdecken, die Gott für uns bereithält, weil sie an der Oberfläche stehen bleiben und weil sie nicht weiter hineingehen durch diese Tür hindurch. Aber das ist doch alles für dich vorbereitet. Es wartet alles auf dich. Alle guten Werke sind für dich vorbereitet. Du musst sie nur gehen. Du musst nur diesen Schritten folgen, nach Gottes Willen fragen und sich die Frage stellen, wo möchte mich Gott gebrauchen? Was hat er auf diesem Weg, das er bereithält für mich? Welche guten Werke erwarten mich heute? Was kann ich tun, um Gottes Gnade auszuleben im Umgang mit anderen, mit meiner Familie, mit meinen Nachbarn, Arbeitskollegen, in der Gemeinde? Wie kann ich diese Gnade Gottes weitergeben, auch durch Dienste, durch ganz praktische Aufgaben, auch bei uns in der Gemeinde. Du hast hier sehr viele Möglichkeiten, die Gnade Gottes weiterzugeben, auszuleben. Durch Arbeit in der Kinderstunde, durch Serve the Lord, wie wir gesehen haben, durch unsere Seniorenarbeit, durch viele andere Besuchsdienste. So viele Möglichkeiten, so viele gute Werke, die Gott für dich bereithält. Du musst dich nur darauf einlassen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du das entdeckst, was Gott alles an Guten für dich bereithält. In jeder Situation deines Lebens, in den Möglichkeiten, die Gott dir bietet. Allein durch Gottes Gnade leben wir. Sie begleitet uns von Anfang an. Sie lässt uns unsere Schuld annehmen als Gnade. Aber sie gibt uns auch die Gelegenheit, diese Schuld wieder abzugeben. Das ist Gnade. Und sie ist innen größer als außen. Wenn wir nicht an der Tür stehen bleiben, sondern hindurchgehen und bereit sind, uns auf die tiefe Gnade Gottes ganz praktisch einzulassen. Amen.